Deutschlandfunk. Der Tag.
Die WHO habe viel zu spät reagiert in der Corona-Krise. Das ist inzwischen die Position von US-Präsident Donald Trump. Und Kritikerinnen und Kritiker sagen, hier hat er sich die WHO als Sündenbock herausgepickt, um von seinem eigenen Unvermögen abzulenken. Denn schließlich hat er selbst ja lange Zeit überhaupt nichts gegen das Coronavirus unternommen. Also die klassische Trump'sche Ablenkungstaktik. Wobei, nun kann man aber schon fragen, warum die Weltgesundheitsorganisation so lange gezögert hat, eindringlicher zu warnen. Warum hat man zum Beispiel nicht auf Warnungen aus Taiwan gehört? Das Land hat sehr früh gemerkt, dass da im chinesischen Wuhan irgendwas nicht so richtig stimmt, dass da irgendwas vor sich geht. Und man hat dann auch die WHO informiert, aber passiert ist nichts. Das liegt auch an diplomatischen Verwicklungen, die wir gleich aufdröseln. Außerdem beschäftigt uns der Sport. Derzeit wird ja darüber debattiert, ob die Bundesliga wieder anlaufen könnte, in Form von Geisterspielen. Tobias Hans, Ministerpräsident des Saarlandes, hat das Ganze Anfang der Woche so begründet.
Ich muss ja schon auch sportbegeisterten Menschen in Deutschland, das sind Millionen, auch eine kleine Chance geben, sich ein bisschen den Alltag, wenn sie schon zu Hause sitzen müssen, zu vertreiben. Deswegen glaube ich, in der Abwägung der Güter, wenn es ein vernünftiges Schutzkonzept gibt für den Sport, dann kann man das schon ermöglichen.
Fußball als Opium für die Bevölkerung im Lockdown? Ein bisschen komplexer ist das Thema natürlich schon, weshalb wir es gleich vertiefen. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. So, kleiner Stilbruch jetzt an dieser Stelle. Bevor wir tief in unsere Themen einsteigen, möchte ich nämlich einen Tipp loswerden, und zwar zu unserer Reihe Hintergrund. Darin hat sich die Autorin Christin Hellberg mit zwei syrischen Geheimdienstlern auseinandergesetzt, die ab heute in Koblenz vor Gericht stehen. Mutmaßliche Kriegsverbrecher. Und Hellberg hat sehr gut und wirklich auch sehr erschütternd nachgezeichnet, was für Qualen die beiden anderen angetan haben. Hier erzählt eines der Opfer.
Ein Wärter hielt meinen Kopf nach oben. Sie nannten ihn Abu Radab, Vater der Wut. Er bekam die Befehle und schlug willkürlich auf mich ein, mit allem, was er hatte. Mit einem Plastikrohr, mit Stöcken, einem breiten Ledergurt, mit seinen Händen und Füßen. Die Schläge trafen mich überall, Kopf, Schultern, Rücken, Beine. Außerdem beschimpften und beleidigten sie mich, bedrohten meine Frau und meinen Sohn. Sie setzten mich auf einen Stuhl mit Stromkabeln. Immer wenn ihnen eine Antwort nicht passte, gaben sie mir einen Elektroschock. Und wenn ich dabei war, das Bewusstsein zu verlieren, kippten sie mir kaltes Wasser ins Gesicht.
Warum der Prozess gegen die beiden ausgerechnet in Deutschland stattfindet, wird sich jetzt vielleicht mancher fragen. Tja, weil die Täter hier Asyl beantragt haben. Das ist eine richtig fiese Geschichte. Trotzdem, ich kann das Hören nur mit Nachdruck empfehlen. Der Hintergrund zur Staatsfolter in Syrien, Assads Handlanger vor Gericht, den gibt's in unserer Deutschlandfunk-Audiothek. Taiwan ist ein kleiner Inselstaat, so knapp 180 Kilometer östlich von China gelegen. Offiziell heißt das Land Republik China in Abgrenzung zur Volksrepublik China. Und ja, da geht's schon los, es ist nämlich alles ziemlich verworren. Das wird uns jetzt Carina Rother erklären. Sie lebt und arbeitet seit einigen Jahren in Taiwan als Journalistin. Und wir haben über die Rolle des Staates in der Welt gesprochen, insbesondere mit Blick auf die Corona-Krise. Genauer gesagt auf die Weltgesundheitsorganisation und deren Umgang mit der Corona-Krise. In der WHO hätte Taiwan gerne einen Platz als ständiger Beobachter, bekommt ihn aber nicht. Richtiges Mitglied wird Taiwan schon mal gar nicht. Und das liegt vor allem am Verhältnis zu China und wie sich das jetzt in der Corona-Krise ausgewirkt hat, darüber reden wir gleich. Erstmal aber der Blick auf das grundsätzliche Verhältnis. Carina, warum ist das so schwierig zwischen China und Taiwan?
Es ist so schwierig, weil es sich historisch sehr lange dahin entwickelt hat und die Volksrepublik China eben immer noch Anspruch auf die Republik China, also Taiwan, dieses Territorium, diese Insel erhebt. Mhm. Taiwan sich aber von diesem Gegenanspruch entfernt hat. Also nach dem Zweiten Weltkrieg, im Kalten Krieg, hat sich das so entwickelt, dass eigentlich die Republik China Taiwan diesen Rückeroberungsanspruch auf die Volksrepublik erhoben hatte. Die haben sich über einen Bürgerkrieg, hat sich die Regierung der Republik China nach Taiwan geflüchtet und Mao hat dann eben die Volksrepublik in China ausgerufen. Und über lange Zeit hat eben auch Taiwan den Anspruch auf die Volksrepublik, auf dieses Territorium erhoben. Aber jetzt ist Taiwan seit 30 Jahren eine Demokratie und will eigentlich eine ganz andere Rolle in der Welt spielen, wird aber in diesem diplomatischen Schwitzkasten gehalten von China.
Aber das heißt schon, dass Taiwan sich jetzt als unabhängiger Staat versteht.
Taiwan versteht sich als souveräner, selbstbestimmter Staat, ist es de facto auch, kann sich aber nicht unabhängig erklären. Also eine unabhängige Erklärung im Sinne der Volksrepublik wäre, wenn Taiwan den Staatsnamen ändert, also dieses Republik China los wird. Oder seine Verfassung, die noch aus Zeiten der Republik China in China stammt, ändern würde. Lauter solche Schritte würden als eine Unabhängigkeitserklärung Taiwans verstanden werden. Und das würde die Volksrepublik dann möglicherweise als eine Provokation sehen, die auch Waffengewalt rechtfertigt gegen
also,
Taiwan.
So im Sinne von, dann würde sich die Volksrepublik China Taiwan einverleiben.
Das ist befürchtet und es wird eben auch befürchtet, dass die internationale Gemeinschaft Taiwan dann weniger gewillt wäre zu helfen, wenn Taiwan selbst diesen Schritt der Unabhängigkeitserklärung geht. Und dazu muss man auch sagen, die taiwanische Gesellschaft ist sehr kompliziert. Es gibt enge, gerade wirtschaftliche Verflechtungen mit China. Und es stehen auch nicht alle hinter dieser Linie der Unabhängigkeitserklärung, sondern die allermeisten unterstützen eigentlich den Status quo. So, es ist doch gerade stabil, es ist doch gerade Frieden. Wir können unser Geschäft machen. Wir hätten halt gerne mehr internationale Einbindung, zum Beispiel in die WHO.
Und warum gibt es diese internationale Einbindung nicht?
Das liegt an dem Ein-China-Prinzip, das unter anderem auch von den Vereinten Nationen durch eine Resolution verankert wurde. Also bis 1971 war die Republik China, Taiwan, Vertreter von ganz China in den Vereinten Nationen. Und damals haben die Vereinten Nationen eben gesagt, es geht nicht, dass wir ein Land von 1 Milliarde Menschen de facto ausschließen, weil die Volksrepublik eben keine Stimme hatte. Und dann wurde im Oktober 1971 die Volksrepublik in die UN aufgenommen und Taiwan wurde sozusagen gegangen. Und damals wurde eine Resolution verabschiedet, mit der man gesagt hat, dass China, das in der UN sitzt, hat den Alleinvertretungsanspruch oder ist die alleinige Vertretung Chinas. Das heißt, die Republik China, Taiwan muss sich dem so ein bisschen anpassen. Man hat sich natürlich auch zwischen Republik China, Taiwan und Volksrepublik darüber verständigt, wie gehen wir jetzt miteinander um. Und 1992 hat es zu dem sogenannten Ein-China-Konsensus, der heißt einfach 1992-Konsens. Und es ist ein Konsens darüber, dass einfach beide Chinas weiter behaupten, wir sind China. Aber von diesem Konsens hat man sich in Taiwan jetzt wegbewegt. Also Präsidentin Tsai Ing-wen, die gerade an der Macht ist, sagt, ja, das hat stattgefunden, dieses Gespräch, aber das erkennen wir nicht mehr an, dass das gültig ist, sondern wir wollen quasi mehr für uns stehen.
Das klingt alles ein kleines bisschen absurd, deshalb habe ich gerade eben auch gekichert, aber ist natürlich diplomatisch total super schwierig. Und ich glaube, das haben wir jetzt ja auch gesehen in der aktuellen Corona-Krise, weil, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, Taiwan, die Dinge, die in China passiert sind, durchaus, ich sage mal, kritisch betrachtet hat. Ist das richtig zusammengefasst?
Ja, kritisch betrachtet ist wahrscheinlich noch sehr mild ausgedrückt. Also Taiwan ist sehr vertraut mit den politischen Abläufen in der Volksrepublik, bekommt ja auch selber immer zu spüren, wie es letztlich international gegängelt wird und überwacht deswegen sehr genau, was passiert in China und was passiert auch in sozialen Medien und hat deswegen schon am 31. Dezember Hinweise gefunden, dass es diese, dass es eine SARS-ähnliche Lungenkrankheit in Wuhan gibt und dass da auch Personen in Isolationszimmern behandelt werden und hat das auch an die WHO damals weitergeleitet, hat aber keine Antwort bekommen, hat aber dann für sich selber sehr schnell Schritte eingeleitet. Also hier wurden ab Ende Januar wurde niemand mehr aus Wuhan und aus der Provinz Hubei reingelassen, ab Anfang Februar dann niemand mehr aus China. Und so hat man eben sehr, sehr früh angefangen, sich dieses ja, dieses Infektionspotenzial vom Leib zu halten.
Das heißt, wenn wir auf das Verhältnis Taiwan und WHO gucken und letztlich ja auch das Verhältnis China, da hat die WHO einfach nicht genau hingehört, weil Taiwan diesen, ich sage mal, unsicheren Status hat, beziehungsweise Taiwan China untergeordnet ist, in dem Fall mit Blick auf die internationalen Organisationen.
Also eine medizinische Expertin in Taiwan hat mir das so erklärt: Wir haben diesen Draht, wir haben dieses Telefon zur WHO, und wenn wir da anrufen, hebt auch jemand ab, aber bei uns hebt, also uns ruft niemand an. Wir bekommen keine Informationen, wir werden nicht eingebunden in deren Briefings, in deren Krisengespräche und so weiter. Das heißt, sie können E-Mails hinschicken, die WHO verzeichnet auch Fallzahlen zu Corona aus Taiwan, verzeichnet die aber unter China, also Provinz sozusagen Chinas ist Taiwan dort. Und die WHO sagt halt, im Endeffekt hören wir darauf, was China sagt über Taiwan. Und Taiwan sagt, nein, wir wollen direkt mitreden.
Jetzt hat Donald Trump ja gewarnt mit Blick auf die Weltgesundheitsorganisation, dass Chinas Einfluss viel zu groß sei und dass die WHO deshalb auch in der Anfangsphase von Corona sehr zurückhaltend agiert habe. Aus der Sicht von Taiwan, ist an diesen Vorwürfen, die Trump da äußert, was dran?
Aus der Sicht von Taiwan auf jeden Fall. Also aus der Sicht von Taiwan hat China generell in den Sonderorganisationen der Vereinten Nationen sehr viel Einfluss. Also das merkt Taiwan daran, dass es zum Beispiel aus Interpol ausgeschlossen wird, aus der Internationalen Organisation für zivile Luftfahrt und eben auch aus der WHO. Und aber auch daran, was WHO-Vertreter öffentlich über Taiwan sagen. Also man hat jetzt sehr, sehr lange diese unklare Linie dort gesehen. Also zum Beispiel ein hoher WHO-Vertreter, Bruce Aylward, der in einem Interview mit einer Hongkonger Reporterin die Frage zu Taiwan und wie Taiwan auf die Corona-Krise reagiert hat, einfach ignoriert hat und dann aufgehängt hat und dann gesagt hat, wir haben doch schon über China geredet. Also das ist nicht was, was die WHO von sich aus tun müsste. Die könnte einfach sagen, so, wir müssen leider so agieren wegen dem Ein-China-Prinzip. Aber man merkt aus Taiwans Sicht, dass da ein gewisser Druck auf den einzelnen Personen auch lastet, die Sicht Chinas wiederzugeben.
Das heißt, die WHO hütet sich einfach so ein bisschen, China auf die Füße zu treten, und deshalb hält man sich so mit Blick auf Taiwan ein bisschen die Augen zu, um es mal salopp zu sagen.
Ja, das kann man so sagen, und man kann natürlich auch argumentieren, es macht Sinn, China am Tisch zu halten, aber man muss China deswegen nicht loben. Also die WHO hat letztlich erst am 20. Januar gesagt, es gibt Anzeichen von Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Zu dem Zeitpunkt muss China das gewusst haben, weil es einfach schon Leute in Isolation behandelt hat. Und die WHO hat noch Anfang März gesagt, sie empfiehlt keine Reisebeschränkungen für Chinesen. Und das sind alles so Anzeichen dafür, dass die WHO da im Sinne Chinas agiert hat und nicht unbedingt im Sinne des Gesundheitsinteresses der Weltgemeinschaft.
Wenn du dir jetzt die Entwicklung der Epidemie in Taiwan anguckst, würdest du zu dem Schluss kommen, dass international der Weltgemeinschaft einiges hätte erspart bleiben können, wenn die WHO auf Taiwan gehört hätte?
Es ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ich meine, Taiwan war sehr erfolgreich. Es sind bis heute 424 Infektionsfälle bestätigt worden, obwohl sehr ausgiebig getestet und nachverfolgt wird.
Wow.
Die Fallzahlen sind sehr niedrig. Man muss dazu sagen, Taiwan hat einfach sehr früh die Grenzen zugemacht und sehr gezielt auch die Grenzen zugemacht, Quarantänemaßnahmen verhängt und eben nicht auf die Empfehlungen der WHO gehört. Und wenn man sich dieses taiwanische Beispiel zu Herzen genommen hätte rechtzeitig, könnte die Situation weltweit jetzt vielleicht anders aussehen, ja.
Carina, ich danke dir für diese Informationen und Einschätzungen.
Ja, danke.
Markus Söder und Armin Laschet sind in der Corona-Krise ja ziemlich oft nicht so richtig einig. Der eine steht eher für die strengeren Maßnahmen, für weniger Lockerung. Der andere möchte, dass mehr gelockert wird. Anfang dieser Woche, da hörte man die beiden dann aber plötzlich in unerwarteter Einigkeit. Und zwar, als es um den Fußball ging. Beide wollen nämlich, dass die Bundesliga wieder anlaufen kann.
Nach dem Hygienekonzept, das die Liga vorgelegt hat, denke ich schon, dass es eine gute Chance gibt, dass wir Geisterspiele wagen können.
Ja, der 9. Mai ist ein denkbarer Termin, wo man starten könnte.
Heute nun hat sich die DFL zusammengesetzt und darüber beraten, unter welchen Voraussetzungen man denn wieder mit dem Spielbetrieb anfangen könnte. Matthias von Lieben aus unserer Sportredaktion, was schwebt den Vereinen vor?
Also die Vereine selbst entscheiden das natürlich nicht. Die sind abhängig von der DFL, von der Deutschen Fußballliga. Und die hat ja Anfang der Woche schon, oder beziehungsweise da wurde das Konzeptpapier bereits geleakt. Und da schildern sie eigentlich unter einer Kommission von Ärzten auf 50 Seiten haargenau, wirklich minutiös, mit welchen Maßnahmen, mit welchen Reglementierungen sie eine Fortsetzung des Spielbetriebs eigentlich ja, sich vorstellen können. Und sie sagen darin ganz klar, man kann das mit einem medizinisch vertretbaren Risiko machen. Und da führen sie dann eben Hygienevorschriften an, die unter Einhaltung eben der Regeln der Politik auch im Bundesligabetrieb fortgesetzt werden könnten. Da geht es zum Beispiel um Personenbeschränkungen. Im Stadion dürfen dann nur noch maximal 300 Personen insgesamt, das heißt inklusive Spieler, Mannschaft, TV-Rechteinhaber, Kameramänner präsent sein. Nächster Punkt sind dann eben die konkreten Hygieneregeln. Das geht dann von der Anreise der Teams über die Aufteilung der Kabinen. Es gibt dann in den Kabinen für die Spieler Einzelduschen. Dann sollen im ganzen Stadion die Türen, wenn möglich, geschlossen bleiben. Auf der Ersatzbank soll beispielsweise nur jeder zweite und jeder dritte Platz belegt sein. Also das ist alles irgendwie vor dem Hintergrund irgendwie zu verstehen. Abstand halten. Das schaffen wir irgendwie. Interessant vielleicht auch Medienvertreter. Es dürfen nur in Anführungszeichen 10 normale Journalisten zugegen sein und dann eben mehr noch von den Lizenzinhabern. Aber auch da kann man sehen, da wird versucht eben diese Zahl zu dezimieren. Was für eine unabhängige Berichterstattung im Sportjournalismus auch nicht unbedingt gut ist. Und es soll dann eben regelmäßig getestet werden. Mhm. Einmal die Woche. Insgesamt werden das so circa 25.000 Tests dann sein bis zum Ende der Saison und das soll, so laut DFL, gewährleistet werden können.
Okay, also das jetzt der Vorschlag der DFL. Die sagen natürlich, dass das ausgeklügelt ist und dass sie das hinbekommen, aber was gibt es denn für Reaktionen gerade so auf diese Geschichte mit dem regelmäßig Testen?
Also regelmäßig Testen erstmal insgesamt ist tatsächlich möglich. Also, aber natürlich ist die Kritik laut geworden, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ja derzeit die Tests erstens noch rar sind und zweitens die Laborkapazitäten ja auch überhaupt nicht ausreichend sind. Das heißt, die ganzen Tests können ja derzeit auch nicht ausgewertet werden. Und da gibt es eben Stimmen, nicht nur vom Robert-Koch-Institut, die sagen, nein, wir müssten die Tests eher verwenden für die Menschengruppen, wie zum Beispiel Bewohner von Altenheimen, die es wirklich brauchen, die es medizinisch nötiger haben. Und dann ist natürlich auch die Frage danach, ist es gesellschaftlich vertretbar, überhaupt dem Fußball eine Exklusivbehandlung zukommen lassen? Und ich finde eigentlich nein, weil wie erklärst du das? Eine alleinerziehende Mutter, die irgendwie gerade zu Hause ist und die Kita ist zu, auf ihr Kind aufpassen muss. Also das sind alles so Fragen, die damit einhergehen und die darf sich nur testen lassen, wenn sie mit einem Infizierten in Kontakt gekommen ist. Das, ja, da sind einfach zu viele Fragen irgendwie offen.
Ja genau, also normale Symptome allein reichen ja im Moment noch nicht aus, um getestet zu werden. Und Bundesligaspieler brauchen dann nicht mal Symptome und könnten theoretisch durchgetestet werden. Das, ich sag mal so, es hat ein Geschmäckle.
Ja, das ist auch die Argumentation von zum Beispiel Leuten wie SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, der halt sagt, naja, Fußballspieler sind nun mal nicht systemrelevant, sie sind keine Feuerwehrmänner. Und damit hat er ja auch recht. Nur weil es beim Fußball insgesamt der Bundesliga und der zweiten Bundesliga um so viel Geld geht, um einen Wirtschaftsfaktor, um ein Produkt, das da irgendwie weiterlaufen muss, ist das eigentlich für viele auch in der Politik noch nicht ausreichend Argument für eine Fortsetzung.
Gehen wir davon aus, es würde trotzdem dazu kommen. Für wen würde man diese Spiele dann überhaupt machen, wenn es Geisterspiele sind?
Also erstmal nur für die Abonnenten von Pay-TV-Sendern, also von Sky, von Streamingdiensten wie DAZN. Das hat die DFL auch ganz klar gesagt. Da gibt es halt Verträge mit den Lizenzanbietern. Die lassen sich das richtig was kosten. Das ist die Haupteinnahmequelle auch für die Vereine. Und also bekommt hier der Fußball erstens eine Exklusivbehandlung und dann sind die Spiele auch nur exklusiv zu empfangen. Also das ist auch sehr kritisch, würde ich sagen, zu betrachten, was es geben könnte. Da gab es irgendwie schon leichte Andeutungen auch von Seiten der DFL, dass zum Beispiel bei einer Wiederaufnahme die zwei Eröffnungsspiele im Free-TV übertragen werden könnten. Also dass dann die Gesellschaft sozusagen auch davon profitiert.
Jetzt haben wir ja in dieser Woche gehört, dass ausgerechnet Söder und Laschet dafür sind, dass die Bundesliga wieder beginnen kann, haben sogar den Zeithorizont 9. Mai aufgemacht. Nun sind es ausgerechnet die Ministerpräsidenten der Bundesländer, aus denen sehr erfolgreiche Bundesliga-Clubs kommen. Zufall?
Ich würde fast mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, nein, kein Zufall. Mhm. FC Bayern, klar, den du hier wahrscheinlich mit ansprichst, Borussia Dortmund in NRW bei Armin Laschet, Michael Kretschmer am Sonntag noch bei Anne Will zu Gast gewesen. Da ist der RB Leipzig ansässig in Sachsen und da dürfte das Interesse doch recht groß sein, dass die Vereine auch die Saison fortsetzen können, vor allen Dingen, wenn es dann eben um die Meisterfeier bzw. um die Meisterschaft geht, wo sie sich ja alle noch Chancen ausrechnen.
Heißt, die Politik, die ja letztlich entscheiden muss, hat unter Umständen auch ein eigenes Interesse daran, dass die Bundesliga weiter stattfinden kann?
Vielleicht vor dem Hintergrund, dass man wirklich sagen kann, der Fußball ist ein Wirtschaftsfaktor. Das heißt, das sind auch einfach natürlich Steuereinnahmen für die Länder, dann, von denen sie profitieren. Also ich möchte da jetzt nichts unterstellen, weil es gibt einfach keine, sage ich mal, offensichtlichen Beweise für Verstrickungen. Aber natürlich ist das auch im Interesse von Ministerpräsidenten, die ja auch wissen, dass der Fußball ein Thema ist, dass die Gesellschaft emotionalisiert und mit dem man vielleicht auch auftrumpfen kann, wenn man für eine Fortsetzung des Spielbetriebs eintritt.
Weil das dürfen wir auch nicht vergessen, du hast es schon ein paar Mal angesprochen, Fußball hat eine gesellschaftliche Relevanz. Viele Fans da draußen würden sich freuen, wenn die Bundesliga wieder anfangen würde.
Ja, glaube ich auch, aber allein dieses Argument reicht wahrscheinlich nicht aus. Also es wird, glaube ich, immer, wenn die Debatte jetzt noch weitergeht, immer 50% geben, die eben tendenziell Fußballfans sind, die sagen, ja, wir brauchen das auch als Abwechslung, um wieder vielleicht ein bisschen Normalität zu haben. Auf der anderen Seite gibt es einfach auch 50%, die sagen, nein, das können wir einfach überhaupt nicht vertreten. Der Fußball darf hier keine Sonderrolle einnehmen.
Gibt es denn bislang aus den Bundesländern kritische Stimmen?
Es gibt einige kritische Stimmen, explizit von, sage ich mal, hochrangigen Politikern, Politikerinnen, eher weniger. Heute, morgen, ganz interessant, hat sich der Thüringer Innenminister zu Wort gemeldet, der zugleich auch Sportminister ist. Und die Sportministerkonferenz entscheidet nächste Woche, Donnerstag, in Beratung mit Angela Merkel, dann über die tatsächliche Fortsetzung. Und er hat gesagt, er sieht das zumindest mehr als kritisch, eben auch vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Symbolwerts. Und das ist schon ganz interessant, wenn da sich einer, sag ich mal, vortraut. Denn bisher sind die Stimmen eigentlich alle sehr dem Fußball zugewandt. Also heute Morgen hat sich auch noch Lorenz Kaffier aus Mecklenburg-Vorpommern, der Innenminister, gemeldet. Und da gab es auch andere Stimmen wie aus Niedersachsen, Boris Pistorius. Und die sind alle für eine Fortsetzung des Fußballbetriebs, weil sie auch sagen, ja, er hat halt eine Sonderrolle und das müssen wir eingestehen.
Was sagen denn die anderen Sportarten dazu, bei denen ja derzeit fast alles ruht?
Also ich glaube, da können die wenigsten, wenn wir jetzt mal vom Profisport erstmal ausgehen, das können die wenigsten nachvollziehen. Da sind schon die meisten Saisons abgesagt worden, beispielsweise im Handball, beispielsweise im Volleyball.
Olympische Spiele verschoben.
Olympische Spiele sind verschoben, die Europameisterschaft ist verschoben. Mhm. Also warum sollte genau jetzt dieses Premium-Produkt meinetwegen aber fortgeführt werden? Ich glaube, das ist erstens dem Sport Fairness-Gedanken überhaupt nicht vor dem Hintergrund geboten. Und ich glaube, das kann man auch schwerlich verteidigen. Und es kommt noch hinzu, dass die ganzen Breitensportvereine auch unter der Krise leiden. Und für die gibt es ja auch keine Sonderregelung. Da soll sich jetzt ein bisschen was tun. Es soll Lockerungen geben. Das hat Armin Laschet auch angekündigt. Aber dass die Bundesliga hier wieder ins Rollen kommt, das ist, glaube ich, nicht zu vertreten.
Das bringt mich jetzt dazu, zum Abschluss unseres Gespräches die berühmte Glaskugelfrage zu stellen.
Ja.
Was glaubst du denn? 9. Mai, Bundesliga-Start, passiert das?
9. Mai auf keinen Fall. Mhm. Ich glaube, wenn, dann gehen wir eher in Richtung Ende Mai. Ehrlich gesagt, ich finde es nicht vertretbar. Ich kann mir aber vorstellen, dass tatsächlich die Lobbyarbeit funktioniert von der DFL und dadurch, dass sich jetzt schon einige Politiker, Politikerinnen so weit aus dem Fenster gelehnt haben, finde ich, stehen die Zeichen eher darauf, dass es da eine Fortsetzung geben wird. Und dann wird natürlich argumentiert mit der gesellschaftlichen Relevanz. Wir lenken die Leute ab. Ich halte es für nicht vertretbar.
König Fußball gewinnt trotzdem. Ich danke dir für die Einschätzung.
Gerne.
Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag, den 23. April 2020. Sie erreichen uns für Fragen und Feedback per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören und tschüss.